Hallo, hallo! Bevor es losgeht, Leute, haben wir noch eine kurze, ganz wichtige Durchsage.
Ja, wir sind nominiert beim Podcastpreis und wir würden uns so sehr freuen, wenn ihr für uns abstimmt. Das wäre eine Riesenehre, ein riesengroßes Kompliment an uns.
Weil es liegt in eurer Hand. Es ist der Publikumspreis für Spannung. Das heißt, wenn ihr alle abstimmt, dann können wir das Ding zusammen gewinnen. Und wir haben uns auch was überlegt, Leo, oder? Wir bringen einfach eine extra Folge raus, wenn wir gewinnen.
Also es gibt auf jeden Fall als Dankeschön von uns, falls wir den Podcastpreis gewinnen, eine Folge als Dankeschön.
Also das geht wirklich ganz fix. Also während die Folge jetzt anfängt, einfach mal ganz kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung gehen oder Podcastpreis Mord auf Ex googeln und abstimmen. Dankeschön!
Dauert nur wenige Sekunden und man muss sich auch nicht registrieren. Und jetzt geht's los mit der Folge. Herzlich willkommen bei Mord auf Ex.
Mein Name ist Lynn Schütze.
Mein Name ist Leonie Bartsch. Und ich hatte das Gefühl, wir haben eine Sommerpause gemacht, aber eigentlich gar nicht. Uns gibt es ja trotzdem jeden Montag, aber wir waren beide im Urlaub und haben vom Strand aus recherchiert. Und das hat sich kurz so angefühlt wie eine Sommerpause.
Ein bisschen.
Eine sommerliche Recherche.
Ja, war gut. Und jetzt sind wir in Deutschland und es regnet.
Tadim.
Aber irgendwie bin ich bin richtig bereit für den Herbst.
Ja, ich finde tatsächlich, True Crime passt super gut zum Herbst und zum Winter.
Also, es ist so kuschelig und ich habe ganz viele schöne Gefühle. So, ich sage dann immer Leuten, wie gerne ich sie habe, weil irgendwie werde ich so sentimental im Herbst. Du guckst mich so an und bist so, hä?
Du hast gerade den Herbst beschrieben mit, ist es schön und kuschelig?
Ja, ist es auch, weil man so gerne
drin ist. Wenn man drin ist.
Draußen
zu sein und aber düstere Geschichten zu hören, passt einfach besser zu True Crime und deswegen haben wir eine riesenlange Liste an weiteren Fällen, die wir euch erzählen wollen. Und tatsächlich ist das heute auch ein Fall, den wir euch beide erzählen werden.
Richtig ungewöhnlich, ne?
Sehr ungewöhnlich, aber diese Liste ist einfach, das ist ja auch immer so eine Frage an uns, wie kommt ihr immer auf diese Fälle? Gehen die euch nicht bald irgendwann aus? Wo findet ihr die? Und tatsächlich ist es so, nein, sie werden niemals ausgehen, Leute. Es gibt unfassbar viele Fälle. Viele Fälle. Wir kriegen einfach täglich 50 Fälle vorgeschlagen gefühlt von euch. Also es sind immer unterschiedliche.
Und unsere eigene Liste ist ja auch noch so lang.
Und diesmal war auf deiner Liste und auf meiner Liste der gleiche Fall, den wir recherchieren wollten.
Wir konnten uns nicht einigen und haben gesagt, gut, dann machen wir es zusammen.
Außerdem will ich dich ja auch immer mit irgendwas überraschen und du mich. Und wenn ich dir dann den Plot-Twist, falls er dann da ist, erzähle und du so, wow.
Ich weiß schon alles. Nee, deswegen ich fand es auch cool, mal zusammen einen Fall zu erzählen. Mag ich auch.
Ja, ich auch, weil es fühlt sich dann an wie so ein Gruppenreferat. Und wir müssen ja auch ein bisschen Abwechslung reinbringen.
Ja, aber bei einer Sache bringen wir diese Folge keine Abwechslung rein. Ich habe einen zu dumm zum Verbrechen dabei. Und es wurde mir auch wieder zugeschickt, und zwar von Franzi. Ich lese es einfach mal vor. Ein Mann, der in unserer Straße wohnt, ist nachts mal von einem ständigen Klappern aufgewacht. Er hat dann aus seinem Fenster geschaut und gesehen, dass bei den Nachbarn immer der Deckel der Papiermülltonne aufgeht und ein Kopf rausguckt.
Was?
Er hat dann die Polizei gerufen, weil er dachte, es handelt sich um einen Einbrecher.
Aber nein, es ist einfach nur die Sesamstraße.
Genau.
Und dort war der Drehort.
Nee, nicht ganz. Am Ende stellte sich raus, dass der Mann in der Mülltonne völlig betrunken war und den Weg nach Hause nicht mehr gefunden hat.
Ah ja.
Da ihm aber kalt war, hat er sich in eine Mülltonne gesetzt und musste aber alle 5 Minuten mal frische Luft reinlassen. Also, wirklich, die Mülltonne ist der letzte Ort, wo ich sein möchte.
Aber
für
immerhin
eine lange Zeit.
Die Papiermüll. Wenn eine Mülltonne, dann die Papiermülltonne. Und ich finde es weiterhin nicht unrealistisch, dass das dann nicht der Drehort von der Sesamstraße ist, sondern der Ort, wo sie das erste Mal erfunden wurde. Der hat danach gedacht, boah, also das könnte eine Kinderserie werden.
Ja.
Ich in der Mülltonne, dann noch zum
das
Monster umwandeln.
Menschen. Ja. Ja, er hat aber keine Fernsehserie bekommen, sondern er hat eine Geldstrafe bekommen, weil
Geldstrafe? Er war doch in seiner eigenen Mülltonne, oder?
Nee, es war nicht seine eigene. Und er war auf dem Privatgelände und er hat deswegen aber nur Geldstrafe plus Verwarnung bekommen, weil er war noch unter 18 Jahren.
Und das auch noch. Dumm, 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 aber auch sportlich. Weil wenn du betrunken bist und dann noch in eine Mülltonne reinklettern
kannst,
die nicht dabei umkippt, sondern du nur immer den Deckel hochhebst und so gut. Und die noch steht, dann bist du doch nicht so betrunken, meiner Meinung nach.
Aber ich würde sagen, Leo, damit können wir eigentlich jetzt in unseren Fall starten.
Los geht's. Für unseren Fall heute nehmen wir euch mit ins Jahr 2016. Und zwar an einen Mittwoch. An diesem Tag fährt der 32-jährige Keith Papini nach der Arbeit nach Hause. Es ist ein milder Herbsttag. Keith ist 32 Jahre alt, er ist sehr kräftig, er ist glatt rasiert, hat aber immer noch so ein Babyface und sieht aus, als wäre er, finde ich zumindest, 10 Jahre jünger. Also ich finde, er sieht, ich habe dir auch mal ein Foto hier.
Ja, wir können das uns doch mal direkt angucken, oder? Und wir laden euch das Foto auch mal auf Instagram hoch, falls ihr dort sozusagen jetzt mitschauen wollt. Ich finde, Keith ist ein sehr hübscher Mann. Er sieht halt aus wie so ein, ja, halt wie so ein Highschool-Football-Player eigentlich noch, oder?
Total. Er könnte auch Schauspieler werden.
Könnte er auch, ja. Er sieht auf jeden Fall aus wie der amerikanische Traum.
Okay.
Findest du ihn nicht hübsch? Ist schon schön.
Also wie der amerikanische Traum?
Keine Ahnung.
Es gibt immer noch Brad Pitt und andere Leute. Aber okay, also, er sieht aus, wie Lynn findet, wie der amerikanische Traum. Ich finde, er sieht einfach ein bisschen jünger aus als 32 und ja, sehr gut. Er arbeitet allerdings nicht als Schauspieler, wie wir ihm empfehlen würden, sondern bei einem Elektronikhändler und zwar bei Best Buy. Nach einem langen Arbeitstag freut sich Keith jedes Mal darauf, nach Hause zu fahren, wo ihm, wenn er hier die Tür öffnet, nämlich seine beiden Kinder brüllend entgegenrennen. Mit seiner Frau Sherry hat Keith zwei Kinder, einmal den 4 Jahre alten Taylor und die 2 Jahre alte Violet. Seine Frau Sherry kümmert sich Vollzeit um die Kinder, während er arbeiten geht. Keith fährt jetzt nach Hause, durch die schönen Straßen seines Wohnviertels. Die Papinis wohnen in Redding, einer Stadt mit ungefähr 93.000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Norden von Kalifornien. Durch Redding fließt der Sacramento River und es gibt dort auch Schluchten und Seen, weshalb Redding auch als die Kajak-Hauptstadt Amerikas gilt. Also ein super idyllischer, schöner Ort, um dort Kinder großzuziehen. Keith öffnet das Haus, aber anders als erwartet bleibt es jetzt ruhig. Das Haus ist leer. Dass sich Keith jetzt direkt Sorgen macht, das wäre gelogen an dieser Stelle. Er geht erstmal davon aus, dass Sherry mit den Kleinen auf dem Spielplatz ist, weil klar, die können ja auch andere Dinge machen, die müssen ja nicht nur zu Hause rumhängen. Er ruft Sherry jetzt auf dem Handy an, aber niemand geht ran. Keith möchte sich nicht stressen, es ist ja wahrscheinlich auch nichts passiert und deswegen schaltet er jetzt erstmal den Fernseher an und macht sich's gemütlich. Währenddessen schreibt er Sherry auch eine Nachricht und fragt, wo sind alle? Er bekommt aber keine Antwort. Irgendwann ruft Keith dann bei der Kita an, in die Sherry normalerweise immer die Kinder bringt jeden Tag und er fragt dann dort die Erzieher, ob sie wüssten, was Sherry mit den Kindern nach der Kita vorhatte. Am Telefon sagt man ihm aber, dass Sherry nie da gewesen ist. Die Kinder seien immer noch in der Kita.
Oh, das ist komisch, oder?
Ja, das ist jetzt auch das erste Mal, dass Keith ein ungutes Gefühl hat, weil das überhaupt nicht typisch ist. Denn nicht in einer Million Jahren würde Sherry ihre Kinder nicht zu derselben Zeit abholen, zu der sie es normalerweise tut. Sherrys Freunde beschreiben sie nämlich als Supermom, also als Supermutter, die sich total rührend und toll um ihre Kinder kümmern konnte. Also für manche Menschen war das schon fast ein bisschen zu viel. Die waren schon fast so ein bisschen so, oh Gott, das ist schwer zu ertragen, wie perfekt sie ist. Und das sagt zum Beispiel auch ihre Schwägerin, die nennt sie die beste Mutter, die sie je gesehen hat.
Ja, man muss sagen, Sherry ist in ziemlich vielen Dingen sehr perfekt. Also sie ist wunderschön, sie sieht wirklich aus wie so eine Puppe oder wie so ein Engel. Also die hat ja super hellblonde Haare, blaue Augen, so ein ganz süßes, kindliches Gesicht und sieht wirklich auch auf Fotos aus wie ein Model. Sie ist außerdem immer super organisiert und sie hat auch den perfekten Ehemann und die perfekte Liebesgeschichte. Keith und Sherry haben sich nämlich bereits in der Highschool kennengelernt. Damals waren sie in der 7. oder 8. Klasse und waren so um die 13 Jahre alt. Und damals kam es dann auch schon zum ersten Kuss. Sherry hat Keith immer ganz viele Briefe geschrieben, auch Liebesbriefe. Und die wird er in so einer kleinen Box die nächsten Jahre aufbewahren und immer wieder rausholen und sich angucken und durchlesen. Die Zeit vergeht und die beiden sind natürlich erwachsen geworden und da hat sich viel getan. Also die haben auch andere Menschen kennengelernt, andere Menschen gedatet, ihre Wege haben sich getrennt, aber schlussendlich sind sie dann doch wieder zusammengekommen. 2009 ist dann die große Hochzeit und Sherry verfasst dazu einen Post auf Facebook. Hier drin schreibt sie, sie hätte nie gedacht, dass der Mann, mit dem sie ihren ersten Highschool-Kuss hatte, irgendwann auch einmal ihr Ehemann werden würde. Auch wenn sie zwischendurch einige andere Freunde hatte, die Hochzeit mit dem Highschool-Freund, das ist schon etwas ganz Besonderes. Und tatsächlich haben wir ja auch uns mal die Hochzeitsfotos angeschaut. Und die sind wirklich, ich finde, die sehen aus wie aus der Gala oder aus so einem Hochglanzmagazin rauskopiert.
Ja, für so Brautmode-Werbung oder irgendwie so Hochzeitsveranstalter. Also es ist echt wirklich genau so, wie du es als Fotograf auch stagen würdest.
Ja.
Du würdest den Model buchen, beide sehen ja sehr modelhaft aus.
Und beide sehen auch sehr amerikanisch aus, ne? Also
der amerikanische Traum.
Sag ich doch, der amerikanische Traum.
Und vor allem sehe ich hier ein Foto, wo sie auch total, ja, so verführerisch in die Kamera schaut. Sie hat so einen perfekt geschnittenen Pony und ja, einfach hellblonde Haare, die sie schön nach hinten gekämmt hat. Und Keith, der guckt sie gar nicht an, sondern er riecht quasi an ihrem Hals, so ganz sinnlich. Also
Ja. Wenn
mir ein Adjektiv in den Kopf kommt für dieses Foto, dann ist es sinnlich.
Ja, ich finde, er ist aber auch fast so ein bisschen so aufgebungsvoll schon. Also so
unterwürfig.
Als würde er sie so anbeten.
Sie ist die Göttin.
Ja, sie ist auf jeden Fall die Göttin in diesem Foto.
Ja, also ich finde das sehr ästhetisch auch. Und man merkt, man kann sich vorstellen, warum viele Leute Sherry bewundern für die Art von Frau, die sie ist, selbstbewusst und hingebungsvoll als Mutter. Mhm. Und irgendwie, so wirkt es auf alle, kriegt sie auch immer alles unter einen Hut.
Ja.
Morgens steht Sherry früh auf und bereitet das Essen und die Lunchboxen für alle vor. Und nachmittags holt sie immer pünktlich ihre Kinder ab. Und aus diesem Grund, dass sie eigentlich alles immer super gut hinkriegt, aus diesem Grund wird Keith jetzt auch allmählich unruhig. Dass Sherry einfach nicht wiederkommt, das passt nämlich gar nicht zu ihr. Keith öffnet jetzt die App Mein Handy suchen auf seinem iPhone. Damit lassen sich ja normalerweise auch alle Smartphones in der eingespeicherten Cloud orten. Also Keith hat quasi auch Sherrys Handy bei sich eingespeichert und kann jetzt via GPS sehen, wo sie sich befindet.
Ich möchte übrigens bald auch mal dein Handy eingespeichert haben. Nicht um dich zu stalken, sondern aus Sicherheitsgründen. Ich glaube, es ist schon eine sinnvolle Sache.
Ja, aber ich glaube, es könnte auch schnell ins Controlletti-mäßige übergehen, oder?
Ah, du hast Angst. Ich sehe es.
Ja, also, ich weiß nicht.
Leo, wo bist du?
Ja, an sich wäre es ja ganz gut, weil, wie gesagt, ich bin leider viel zu unpünktlich und das will ich auch ändern. Es tut mir auch sehr leid, ich habe mich schon erstmal entschuldigt, ich krieg's nicht hin. Es
ich weiß dann, ob du immer wirklich auf dem Weg bist, wenn du schreibst, ich bin auf dem Weg.
Genau, und aus dem Grund wäre es vielleicht ganz gut, dass du doch siehst, wo ich bin.
Aber weißt du, wofür es auch super ist? Weil zum Beispiel mein Freund hat mein Handy eingespeichert. Und jedes Mal, wenn ich mein Handy verliere, kann ich es dadurch suchen. Aber gut, kleiner Abweg dazu.
Und was du nicht weißt, ist, dass er immer sieht, wo du bist.
Ja, das stimmt auch. Aber ich habe ja nichts zu verbergen. Und jetzt merken wir ja, dass das sehr sinnvoll sein kann, oder? Weil Keith kann ja jetzt tatsächlich Sherry dadurch suchen.
Genau, in diesem Fall ist es die Lösung dafür, dass er jetzt endlich erfährt, was mit Sherry passiert ist oder zumindest, wo sie sich befindet. Oder genauer gesagt, wo sich ihr Handy befindet. Keith findet jetzt heraus, dass sich Sherrys Handy in der Nähe vom Sunrise Drive befinden soll. Und in dieser Gegend, das weiß er auch, geht Sherry eigentlich immer joggen. Keith steigt jetzt also sofort in sein Auto und macht sich auf den Weg dorthin. Als er jetzt dort ankommt, gerät er aber endgültig in Panik. Auf dem Boden dort findet er jetzt Sherrys Handy liegen und daneben ihre Kopfhörer. In den Kopfhörern sind ein paar ihrer goldblonden Haare verwickelt. Von Sherry aber ist nichts zu sehen.
Gott.
Zu diesem Zeitpunkt ist es 17.50 Uhr und von seinem Handy ruft er jetzt direkt die Polizei an. Hier meldet Keith Sherry als vermisst. Und in diesen Notruf können wir auch mal reinhören.
Hello, can I help you? Hello.
Yeah, I just got home from work and my wife wasn't there, which is unusual. And my kids should have been there by now from like daycare. So I was like, oh, maybe she went on a walk. I couldn't find her, so I called the daycare to see what time she picked up the kids. The kids were never picked up, so I got freaked out, so I hit, like, the Find My iPhone app thing, and it said that her, it showed her phone, like, at our end of our driveway. We don't have really good service.
Okay.
Not the end of our driveway, but the end of our street. So I just drove down there, and I saw her phone with her headphones, because she started running again, and it, her, I found her phone, and it's got, like, hair ripped out of it, like, in the headphones. So I'm, like, totally freaking out, thinking, like, somebody, like,
what's her?
Grabbed her.
Ja, er klingt ja immer noch relativ gefasst. Also, ich finde, er klingt so, als würde er sich Sorgen machen, aber jetzt noch nicht irgendwie, also wir haben ja schon ganz andere Notrufe gehört, ne? Wo Leute panisch schreien oder sowas. Und er ist schon noch relativ ruhig, finde ich.
Im Vergleich zu anderen Notrufen finde ich es auch noch eher ruhig, aber auch, weil ja noch nichts wirklich passiert ist, außer dass er sie nicht findet. Also es ist ja nicht so, dass er irgendwo hinkommt und ist an einem Tatort direkt und sieht da jemanden verletzt liegen oder irgendwie Blut und so. Ich finde aber trotzdem, nachdem ich mir recht viel von ihm schon angesehen habe, dass ich eine Panik aus ihm heraus, also aus seiner Stimme höre. Er ist ja eh, muss man sagen, ein eher ruhiger Typ.
Mhm.
Und jetzt, wo ich den Notruf gerade nochmal gehört habe, denke ich, ich höre richtig, wie er sich zwingt, ruhig zu bleiben, aber da schon eine Panik vorhanden ist.
Und er deutet ja auch sehr schnell in eine Richtung. Also er sagt ja direkt am Ende des Notrufs, dass die in einer gruseligen Straße wohnen. Also eine Straße, wo er irgendwie die Leute eher ein bisschen auffällig findet und vor denen Angst hat. Und dass sich die Polizei das mal anschauen sollte. Und dass er Angst hat, dass einer dieser Personen vielleicht Cherry mitgenommen haben könnte.
Was ich wiederum dann wieder auch ein bisschen komisch finde, weil sie war ja an einer anderen Gegend joggen.
Es könnte natürlich sein, dass sie, während sie losgefahren ist, sie jemand gesehen hat oder so.
Also er deutet fast so ein bisschen an, dass jemand sie irgendwie gestalkt hat und irgendwie entführt hätte auf ihrer Joggingrunde,
also
oder?
Ja, er sagt auf jeden Fall, guckt euch mal die Leute an, die neben uns wohnen, also unsere Nachbarn, und will ja so ein bisschen, also wahrscheinlich hat er ein paar Leute, merkt man direkt schon im Kopf, die er verdächtig findet.
Ja, und vielleicht auch genau deswegen nimmt die Polizei den Anruf auch sehr ernst. Normalerweise ist es ja so, dass bei erwachsenen, vermissten Personen erstmal abgewartet wird, ob sie nicht freiwillig wieder auftauchen. In den meisten Fällen ist es ja auch so. Dass
es verschwinden ja super oft Leute. Und bei ihm ist es ja wirklich einfach so ein Ding, er hat die ein paar Stunden nicht gesehen. Ne?
Genau, voll. Und es kann ja sein, dass sie einfach nachts wiederkommt. Ich meine, es kann ja sogar auch sein, dass sie eine Affäre hat mit irgendwem und so. Ne? Es kann ja alles Mögliche dahinter stecken.
Was
warum
halt
sie
auffällig ist, ist, dass sie ja ihr Handy da liegen lassen hatten. Also das machst du ja eigentlich nicht.
Genau, das ist das Gruselige. Und der Fall bekommt dementsprechend auch sehr viel Aufmerksamkeit. Man könnte aber auch da was anderes reindeuten in diese ganze Aufmerksamkeitsspirale, nämlich, dass sie eine sehr hübsche weiße Frau ist. Und das Ganze hat auch einen Namen, das Missing White Woman Syndrome, besagt nämlich, dass nach weißen, hübschen Frauen öfter gesucht wird und das Ganze mehr Aufmerksamkeit erhält als bei People of Color.
Ja, also wir haben da ja schon mal sogar zwei Folgen drüber gemacht. Erst haben wir bei Gabby Petito darüber gesprochen, weil das auch ein Fall war, der sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, tatsächlich wahrscheinlich auch, weil sie eine weiße, hübsche Frau ist. Und dann haben wir ja noch eine Folge gemacht über Lauren Smith Fields, eine schwarze Frau, die ermordet wurde und dessen Tod nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, was man auch mit dem Missing White Woman Syndrome erklären kann. Also bei jedem Fall ist erstmal gut, wenn Aufmerksamkeit draufkommt, aber es ist natürlich schockierend, wenn man merkt, dass das teilweise auch rassistische Motive hat, warum dann ein Fall mehr beleuchtet wird und ein anderer nicht. Oder einfach auch, also was damit zu tun hat, ob jemand hübsch ist oder nicht.
Total. Keith, der freut sich aber jetzt erstmal über die ganze Aufmerksamkeit, weil er möchte ja seine Frau wiederfinden, die Mutter seiner Kinder, und ist jetzt sehr glücklich, dass die Polizei sofort ermittelt. Die Polizei schaut sich jetzt als erstes das Register der Sexualstraftäter in der Gegend an, und tatsächlich gibt es über 300 Einträge. Auch so gruselig, ne?
Ja.
Dass man auch das so ganz genau verfolgen kann. Ich würde auch gerne mal wissen, was bei uns in den Gegenden los ist, wo wir wohnen. Ich weiß, wir haben sowas in Deutschland nicht.
Ja, du kannst ja in Amerika das einfach nachgucken. Also da gibt es ein Online-Forum. Dort kannst du ganz genau sehen, wo verurteilte Sexualstraftäter wohnen, wie sie heißen, wie sie aussehen und was ihre aktuelle Adresse ist. Was natürlich auch dazu führt, dass solche Leute an den Internetpranger gestellt werden können, aber hat auch
den Vorteil, dass du weißt, wer dein Nachbar ist.
Ja, durchaus. Ja.
Ja, das ist natürlich jetzt irgendwie besorgniserregend, dass es in genau dieser Gegend 300 Einträge schon gibt.
Spricht natürlich auch ein bisschen für das, was Keith gesagt hat, der gesagt hat, in unserer Straße wohnen ein paar merkwürdige Leute.
Mhm, der hat wahrscheinlich schon ein paar Mal da nachgeschaut. Ja. Gerade wenn man Kinder hat, will man das vielleicht eher wissen. Und deswegen wird auch die Möglichkeit, dass Sherry freiwillig weggelaufen ist, ziemlich schnell ausgeschlossen. Das passt nämlich einfach gar nicht zu ihr.
Keith beschließt jetzt aber auch, die Sache öffentlich zu machen. Also er will mehr Aufmerksamkeit auf diesen Fall bringen, um hoffentlich Sherry endlich wiederzufinden. Am 6. November 2016, also 4 Tage nach dem Verschwinden seiner Frau, tritt Keith dann in der Talkshow Good Morning America auf. Und hier sitzt er und ist komplett fertig mit den Nerven. Er weint und er bittet die amerikanische Öffentlichkeit, bei Sherrys Suche behilflich zu sein. Und es dauert auch nicht lange, weil wir haben ja eben schon drüber gesprochen, dieser Fall ergreift die amerikanische Öffentlichkeit total. Und deswegen gibt es jetzt auch andere Medien, die über diesen Fall sprechen. Und überall kann man vom Verschwinden der Sherry Papini lesen. Es gibt dann sogar eine Kampagne, die auf dem Internetportal GoFundMe, und da kommen etwa 50.000 US-Dollar für Sherry zusammen. Also da sammeln die Leute ganz viel Geld, um Sherry zu finden und um Keith zu unterstützen. Sherrys Verschwinden berührt Amerika. Im Internet diskutieren die Menschen auch wild und es ist wirklich das Nummer eins Thema. Jeder hat seine eigene Theorie, jeder hat seine eigenen Vermutungen, was hinter dieser Entführung stecken könnte. Und eine Person wird dabei sehr schnell verdächtigt und kommt ins Rampenlicht, aber anders als er es möchte. Es ist Keith. Und tatsächlich ist das jetzt auch nicht erstaunlich. Oft sind ja tatsächlich die Täter die Menschen, die uns am nächsten stehen. Und Keith wird jetzt auch von der Polizei verhört. Und dort würde ich auch mal ganz kurz reinhören.
So then everybody wants to, you know, talk to all these people now. And I feel like there should be a dog on the house knock just to see if it smells anything around the house. Because I still feel it's somebody, I don't think that lives near me. But I think it's an acquaintance of somebody down my street. It's my theory. Because I, some guy driving on the lower end, like, hey, hot blonde, pull in, let me throw it in. I mean, that seems totally not logical, but not ruling it out.
Ja, das finde ich jetzt total spannend, dass wir Keith jetzt hier zum zweiten Mal hören. Also in der panischen Version im Notruf am Anfang und jetzt, wie ich finde, in einer eher lockeren Version.
Mhm.
Also ich höre jetzt weniger Panik aus seiner Stimme. Es wirkt fast schon so, auf mich zumindest, als wenn er sich mit den Polizisten so ein bisschen anfreunden möchte, die so ein bisschen als Buddies auf seine Seite kriegen möchte. Vielleicht weiß er auch, dass er jetzt hier der Hauptverdächtige gerade ist oder zu dem gerade wird, denn er schmeißt ja fast auch mit Theorien um sich.
Ja, er sagt ja hier schon wieder, also deutet schon wieder darauf hin, ja, wir haben viele verdächtige Leute in der Nachbarschaft, da sollten sie vielleicht mal klopfen, was schon auch sehr pushy wirkt. Und ihr habt ja das Video nicht gesehen, wir haben es uns gerade nebenbei auch angeschaut. Er sitzt so im Stuhl nach hinten gelehnt.
Mhm.
Also irgendwie nicht, also irgendwie sieht er entspannt aus. Er sieht so ein bisschen so aus, als würde er wirklich in der letzten Reihe in der Klasse sitzen und
komplett
sagen, ich habe eigentlich gerade keinen Bock da drauf und ich chill hier und ich mache ein bisschen den coolen Macker.
Total. Also da muss man natürlich sich fragen, ist das gespielt? Will er diese Lockerheit
hervorrufen? Aber warum willst du das?
Also weil er vielleicht weiß, dass er der Verdächtige ist. Vielleicht liest er auch online so ein bisschen was über sich und die ganzen Theorien. Und er weiß ja auch, also ich meine, er kennt wahrscheinlich auch das Einmaleins der Polizeiarbeit und weiß, dass er jetzt erstmal im Fokus steht.
Aber er wird ja mega verdächtig dadurch, wie er da sitzt.
Genau. Ne? Und dadurch macht er aber genau das, was ihm nicht wirklich zugutekommt. Er versucht, das alles so vorzuspielen. Und jeder weiß natürlich, dass man in dieser Lage so nicht reagieren würde, wie er es in dem Moment tut.
Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ist natürlich auch immer schwer zu sagen, wie sollte man sich verhalten. Aber so, wenn man sich die Körpersprache anschaut, ist es auf jeden Fall auffällig.
Falls ihr auch mal die Vernehmung sehen wollt, es gibt auf YouTube die Videos mit der kompletten Vernehmung. Und
aber ich denke, wir werden auf Instagram auch Reels dazu hochladen.
Genau, aber da seht ihr nochmal, also ich finde zum Beispiel so, wenn ich jetzt den Ton ausmachen würde und das mir einfach anschaue, dann hätte ich das Gefühl, der wird gerade jemand zu dumm zum Verbrechen befragt.
Ja.
So, und warum haben sie 3 Würstchen aus der Metzgerei geklaut? So in diese Richtung geht's für mich und nicht in die Richtung, du hast entweder was deiner Frau angetan oder deine Frau ist weg, wer war's? Also es sind ja beide schreckliche Szenarien. Entweder müsste er, wie man das erwarten würde, da eher trauernd sein oder eher wütend, weil er verdächtigt wird. Aber er ist eher so,
Ja, und dann hatten wir auch schon ein paar Mal Streit, aber wir wollten uns auf keinen Fall trennen, weil wir wollten ja eine perfekte Familie sein.
Und das ist ja auch verdächtig, was er nämlich jetzt erzählt. Also weil Keith erzählt ja jetzt auch, und du hast es gerade schon angedeutet, dass er und Sherry sich oft gestritten haben und vor allem kurz bevor sie verschwunden ist.
Mhm.
Und das ist bei Weitem noch nicht alles. Freunde von dem Ehepaar berichten der Polizei auch, dass Sherry ausgerechnet kurz bevor sie verschwunden ist, wieder Kontakt zu einem Ex-Freund aufgenommen hat. Und dass Keith das mitbekommen haben soll.
Ja.
Und damit hat die Polizei jetzt ein Motiv.
Ja, das, was er erzählt, ist eher besorgniserregend. Er berichtet ja auch, dass in diesen Streitereien Sherry auch immer ausgerastet ist.
Mhm.
Also sie war eher wütend, sie hat ihn konfrontiert, sie war impulsiv. Er hat sich immer allem entzogen und ist einfach gegangen.
Sagt er, genau.
Ja. Und es gibt ja auch eine Stelle in der Vernehmung, die ihn schon sehr verdächtig erscheinen lässt. Als der Ermittler nämlich fragt, ob es irgendwie schon mal zu häuslicher Gewalt kam, da wird er auch fast wieder so ein bisschen nervös, finde ich, und erzählt so, nee, dazu kam es nie, aber wir haben manchmal darüber Witze gemacht.
Was irgendwie weird ist.
Genau. Ja. Und dann guckt er auch schon so, also was für Witze. Und Keith erzählt dann von einer Situation, wo sie bei Freunden waren und Ninja-Slices irgendwie zerschnitten haben auf der Wii, also so ein Wii-Sports-Spiel, weißt du, dass du dich da...
Warrior gespielt haben.
Ja, irgendwie sowas. Also die haben sich von Fernseher gestellt und halt so ein paar Bewegungen gemacht. Da musst du halt anscheinend mit der Hand die ganze Zeit um dich schlagen.
Mhm.
Und dabei hat seine Hand das Auge von Sherry getroffen und sie hatte danach ein blaues Auge.
Mhm.
Und dann waren sie bei Freunden auf einer Party und wurden auf das blaue Auge angesprochen und Keith hat dann halt den Witz gemacht, ja, sie hat die Teller nicht weggeräumt. Und alle haben gelacht, weil alle offensichtlich gemerkt haben, es ist ein Witz. Aber so eine Story ist natürlich auffällig, weil dann wurde das wiederum auch der Polizei bestätigt von Freunden, dass dieses blaue Auge existierte. Und das sind so Dinge, wo man sich als guter Ermittler vielleicht auch nochmal fragt, war das denn wirklich immer nur ein Witz?
Ja, und das ist ja auch der Grund, warum wirklich Keith im Internet einer der Hauptverdächtigen ist. Viele glauben, dass er vielleicht selber seiner Frau etwas angetan hat. Er macht dann aber mehrere Lügendetektortests und besteht alle. Und die Polizei findet raus, dass er ein Alibi hat. Also er war zu der Zeit der Entführung bei der Arbeit. Aber viele Leute im Internet zweifeln trotzdem weiter, weil irgendwie scheint diese Familie zu perfekt. Also das ist, ich weiß nicht, kennst du dieses Meme, das immer in True Crime Kreisen so viel kursiert. Sie waren eine perfekte Familie, bis sie es nicht mehr waren. Also gerade als True Crime Podcasterin oder als True Crime Hörer oder Hörerin glaubst du ja immer nicht ganz, wenn es immer heißt, da war alles perfekt. Und so geht es dem Internet jetzt auch. Die Leute sind so richtig so, da muss doch irgendwas eigentlich schief sein. All die Verdächtigungen, all die Hinweise und die Vermutungen bringen nichts. Die nächsten 3 Wochen vergehen jetzt und es passiert nichts.
Sherry ist einfach verschwunden.
Einfach weg.
3 Wochen lang.
Ja.
Komplett nicht zu sehen.
Ganz Amerika sucht jetzt nach Sherry. Es ist wirklich das Nummer-1-Thema in den Nachrichten. Und auch die Ermittler versuchen verzweifelt, dem Täter auf die Spur zu kommen. Aber dann, an Thanksgiving, kommt alles ganz anders.
Es ist jetzt 5 Uhr morgens in der Nähe von Woodland, einer Stadt, die ungefähr 240 Kilometer von Reading entfernt liegt. Am Straßenrand einer Interstate-Straße findet jetzt ein Autofahrer eine junge Frau. Die junge Frau ist in einer sehr, sehr schlechten Verfassung. Am ganzen Körper hat sie blaue Flecken, die Haare sind abrasiert worden, aber sie lebt noch. Der Autofahrer ruft direkt die Polizei und das hier ist sein Anruf.
And what do you mean they're in the middle of the highway in a car or they're standing there?
No, standing in the middle of the freeway.
She's saying that she got kicked out of her boyfriend's.
Okay, just be safe where you are. What is she asking for?
She's asking for an ambulance. She's chained up, her vision's blurry, and she needs an ambulance.
Do you see her chained up?
Yes.
Can I talk to her?
Please.
Sherry, I need you to listen to me. Listen to me. Do you know where you are?
No. I've been in the car.
Yeah, okay, sweetie, listen. Listen to me. I need you to take a deep breath, calm down, and listen to what I'm saying. I have an officer en route. We've had several calls.
Are you chained up?
Yes.
Okay, take a deep breath, sweetie. Who chained you up? Do you know the person or were you kidnapped?
No. I never saw her face.
Listen to what I'm asking. Listen to what I'm asking. Sherry, take a deep breath because it's hard to help you if I can't understand you, okay? How did you get chained up? What happened?
She took me.
Who took you? Do you know?
No.
Okay.
No, there's two of them.
Okay, listen. Yeah. Listen, I have help on the way.
I want to call my husband. I want to call my husband.
Ja, es spricht ja jetzt nicht nur der Autofahrer, sondern am Ende spricht ja auch die junge Frau und sie sagt ja, dass sie Sherry ist.
Und sie klingt sehr, sehr aufgelöst. Man hört sie im Hintergrund rufen und sie ist total nervös, sie wirkt verzweifelt, sie braucht Hilfe, sie muss unbedingt ins Krankenhaus und das macht der Autofahrer jetzt auch. Der bringt Sherry ins Krankenhaus und Keith macht sich jetzt auch direkt auf den Weg dorthin. Gegenüber ABC News sagt er später, dass er nicht auf das vorbereitet gewesen war, was er jetzt dort zu sehen bekommt. Der Anblick seiner Frau habe das mentale Gefängnis, so sagt er, in dem er sich die letzten 3 Wochen befunden hat, noch einmal komplett überboten. Seine Frau ist furchtbar dürr. Sie hat 15% ihres Körpergewichts verloren und wiegt nur noch 40 Kilogramm.
Ja.
Das ist so, so wenig.
Die sieht richtig fertig aus. Also die sieht wirklich fast aus wie ein Kind auf einmal, weil sie so dünn geworden ist.
Ja, und so fast so geschrumpft schon. Und Keith beschreibt das dann auch so, Zitat, ihre Wirbelsäule ragte heraus wie die Zahnräder aus einer großen Uhr.
Oh Gott.
Unter den unzähligen Verletzungen, die man an Sherry nun finden kann, gibt es eine, die Keith besonders schockiert, und zwar ist sie an ihrer rechten Schulter. Die rechte Schulter ist vernarbt und offenbar handelt es sich dabei um einen Brandmark, das ihr jemand bewusst mit einem glühenden Gegenstand zugefügt hat. Bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass es ein Bibelvers ist, und zwar Exodus 21,16. Und hier heißt es, wer jemanden entführt, muss mit dem Tode bestraft werden.
Wie seltsam.
Absolut merkwürdig.
Also es ist ja so, es macht eigentlich gar keinen Sinn, weil wahrscheinlich hat ja ihr Entführer ihr das zugefügt, aber es ist halt, also es spricht darüber, wie ein Entführer bestraft werden sollte.
Total, es ist einfach merkwürdig, also es ist fast schon wie so ein Spiel.
Ja.
Als ob jemand so ein ganz perverses Spiel mit ihr geführt hätte, weil sie ist jetzt auch einfach wieder da.
Ja.
Sie ist da, vernarbt und verletzt, aber man weiß nicht, woher sie kommt. Plötzlich ist sie einfach auf der Straße. Also es existieren noch extrem viele Fragen und die größte dieser Fragen ist, wer hat ihr das angetan?
Und ich muss auch immer, wenn das so Bibelverse sind, ich muss dann immer so an Sakrileg denken oder so. Also das hat für mich nochmal eine extra Spur Grusel und Mysterium an sich.
Ja. Ich finde die Bibel auch richtig, richtig. Allein der Inhalt in der Bibel ist verstörend und gruselig, ne? Also die meiste Zeit sterben einfach Leute und haben ein schlechtes Leben und nur der Glaube an Gott kann sie irgendwie retten, tut's aber auch oft nicht. Aber in diesem Fall finde ich das auch krass, dass genau so ein expliziter Bibelvers auf sie gebrannt wurde.
Ja. Und eigentlich steht die Bibel ja für was Gutes, irgendwie, was irgendwie den Menschen Hoffnung bringt und Mut und dann halt sowas als eine brutale Verletzung ist einfach nochmal so eine ganz makabere Sache.
Und der Satz an sich ergibt auch keinen Sinn, weil der Entführer müsste sich dann ja selber töten lassen.
Nee, es macht auf jeden Fall keinen Sinn und deswegen ist auch die Polizei jetzt verwirrt und die Ermittler fragen sich, was ist hier eigentlich los? Und sie haben eine Person, die sie das fragen können und das ist Sherry. Es ist, finde ich, für sie auch natürlich jetzt eine große Verantwortung. Mhm. Also sie ist total verängstigt. Sie sitzt auch in der Befragung jetzt wie so ein Kind total zusammengekauert. Die Polizei muss aber jetzt von Sherry wissen, was ist passiert.
Sie kommen ja auch zu ihr nach Hause. Also das zeigt auch schon mal, dass sie, und das ist auch erst einige Tage später, also sie hat jetzt noch ein bisschen Zeit, sich erstmal zu erholen und hat nur noch so ein Pflaster auf der Nase und wird dann bei ihr im Wohnzimmer nun befragt.
Und jetzt erfahren wir endlich, was passiert ist. Sherry schildert jetzt den Ermittlern, was sie erleben musste. Mhm. Und das werde ich euch jetzt auch berichten. Und diese Schilderungen sind einfach unglaublich gruselig. Sherry erzählt, wie sie joggen gegangen ist und dass dann auf einmal ein schwarzer SUV neben ihr gehalten hat. Und Sherry wurde in den Wagen hineingezogen. So richtig genau konnte sie die Person nicht erkennen, die sie entführt haben, weil die waren maskiert, die waren auch die ganze Zeit maskiert. Aber so Umrisse und auch welches Geschlecht der Entführer oder die Entführerin hatten, konnte sie schon erkennen. Und zwar handelte es sich um zwei hispanische Frauen.
Ja.
Nicht nur das ist Sherry aufgefallen, sondern auch ein paar andere Details. Die jüngere der beiden hatte langes, gelocktes Haar und sie hat mit einem Akzent gesprochen und hatte ein Piercing im Ohr. Die Haare der Älteren wiederum waren glatt und schwarz und sie hatte so grüne Strähnen in den Haaren. Und diese Frauen haben Sherry dann mitgenommen in diesem Auto und sie haben sie in einen Raum gebracht. In diesem Raum haben sie sie gefesselt, festgebunden und Sherry durfte die 3 Wochen diesen Raum einfach nicht verlassen. Noch nicht mal, um auf die Toilette zu gehen.
Schrecklich.
Stattdessen haben die Frauen Sherry einfach einen Topf in diesen Raum gestellt oder die haben ihr Windeln angezogen.
Das ist alles so, also alles daran ist so abstrus und gruselig.
Merkwürdig.
Also, dass du joggen bist und dann diese, das ist ja eine absolute Horrorvorstellung. Du bist auf der Straße irgendwo joggen, plötzlich hält ein großer schwarzer SUV. Das ist ja auch in einem Wohnviertel passiert. Das ist ja nicht im Wald, wo du vielleicht ein bisschen Angst haben könntest und eh schon skeptisch bist. Einfach so im Wohnviertel hält ein SUV und ich ziehe 2 Frauen, die maskiert sind, in dieses Auto.
Und du weißt nicht, warum.
Also, genau, du weißt nicht, warum. Und jetzt ist sie einfach in diesem Raum eingesperrt.
Und sie kriegt auch nicht viel zu essen. Sie kriegt nur ein bisschen Reis, manchmal Tortillas und Brot. Und das ist auch der Grund, warum sie so stark abgenommen hat. Und Sherry berichtet, dass die Frauen sie gefoltert haben. Die ältere der beiden habe sie geschlagen und daher kommen auch die blauen Flecken. Und das war noch nicht alles. An einem Tag schnitt die ältere Frau Sherry die Haare ab und zischte ihr dann zu, ich werde sie deiner Mutter schicken.
Boah, also auch wie sie es beschreibt, das wirkt ja wie eine Person, die wirklich sadistisch vorgeht und nicht nur Sherry Schmerzen hinzufügen möchte, sondern auch ihrer Familie.
Und Sherry berichtet auch, dass diese Qualen, die sie erleiden musste, auf so vielen verschiedenen Ebenen stattgefunden haben. Also zum Beispiel lief auch einfach die ganze Zeit laute mexikanische Musik. Und ja, laute Musik kann ja auch eine Folter sein, weil du einfach nicht schlafen kannst, weil du irgendwann wahnsinnig wirst, weil du immer den gleichen Song hörst. Und ja, das waren so ganz viele Punkte, die ihr Leben unerträglich dort gemacht haben. Und da ist natürlich die große Frage, warum haben diese Frauen das gemacht?
Ja, das wirkt ja erstmal fast wie so ein Ritual.
Ja. Sherry berichtet dann den Ermittlern, dass sie gehört habe, dass die Frauen einen Ring von Menschenhändlern angehören. Und die haben Sherry gekidnappt, um sie als Sexsklavin an Männer zu verkaufen. Deswegen soll sie auch das Brandmal haben. Diese Frauen haben darüber gesprochen, dass so ein Brandmal den Käufern gefallen würde. Und die Ermittler glauben aber auch, dass das nicht alles war. Sie glauben auch, dass die Entführerin Sherry durch das Brandmal ihre Menschlichkeit nehmen wollten.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also wenn man es ganz schlimm formuliert, dann wirklich wie so Ware, die weiterverkauft werden soll und die jetzt nochmal einen Stempel erhält, um sie zu klassifizieren.
Und wir haben ja schon drüber gesprochen, wie hübsch Sherry ist, dass sie wie so eine Puppe aussieht und so. Also das spielt natürlich alles da rein, dass man sich das gut vorstellen kann. Eine Sache, die aber merkwürdig ist und die Sherry auch nicht erklären kann und sie bis zu diesem Punkt nicht versteht, warum das passiert ist, ist, dass sie vollkommen aus dem Nichts an einem Tag auf einmal freigelassen wird. Und sie erinnert sich auch gar nicht mehr genau daran, wie das passiert ist.
Mhm.
Sie weiß nur noch, wie sie wirklich an einem Tag einfach mit einer Kette um die Hüfte und an den Handgelenken gefesselt aus einem Auto gestoßen wurde.
Von einer der Frauen auch.
Von einer der Frauen.
Also das ist auch nochmal wichtig.
Also sie hat ja schon so eine Vermutung, dass diese Frau Mitleid hatte und wahrscheinlich die jüngere Frau war, weil die ältere war ja auch diejenige, die sie immer gequält hat. Sherry liegt also auf dieser Straße, ist total verwirrt, ist ja auch fertig mit den Nerven, weiß nicht, was passiert ist. Und sie versucht jetzt, verschiedene Leute dazu zu kriegen, die halt im Auto vorbeifahren, sie mitzunehmen. Aber die meisten Menschen halten nicht an, weil die haben Angst vor ihr. Die sehen diese Kette und die haben irgendwie das Gefühl, vielleicht ist diese Frau aus dem Gefängnis ausgebrochen.
Mhm.
Aber schließlich, und das haben wir eben schon gehört, hatte Sherry dann Glück und sie wurde endlich gefunden. Dieser Mann hat der Polizei angerufen und so ist sie jetzt wieder nach Hause gekommen. Mit Sherrys Erzählung beginnt die Polizei natürlich jetzt, nach diesen zwei Frauen zu suchen. Sherry wiederum kehrt zurück nach Hause und sie und Keith und die beiden Kinder versuchen irgendwie, also so schwer das hier halt ist, also oder so unmöglich das eigentlich auch ist, wieder in den Alltag zurückzukehren. Immer wieder wird Sherry aber von ihren Erinnerungen eingeholt, aber Keith unterstützt sie, er gibt ihr Halt, er gibt ihr Kraft und er schafft es, dass Sherry sich langsam wieder sicher fühlt. Dazu kommt auch noch, dass Sherry jetzt vom Staat eine Therapie finanziert bekommt.
Ja, und sie bekommt auch $30,000, also Geld zur Unterstützung ihrer psychischen Gesundheit, damit sie diese Therapie machen kann und auch andere Dinge, die ihr gut tun.
Und das braucht sie ja auch, weil diese Täterinnen werden die nächsten Jahre nicht gefasst.
Mhm. Das ist auch unfassbar. 3 Jahre vergehen jetzt, in denen die Täterinnen immer noch auf freiem Fuß sind und die Polizei weiterhin nach Antworten sucht und vor allem auch Sherry und Keith nicht die Gewissheit geben kann, ihr seid sicher. Das wird euch nicht nochmal passieren, weil wir haben die Entführerin. Am 13. August bittet die Polizei jetzt aber Sherry und Keith nochmal auf die Wache zu kommen. Sie sagen, sie haben endlich einen großen Durchbruch gehabt. Sherry und Keith fahren dort auch direkt hin. Sie sind ganz aufgeregt. Sie wollen unbedingt erfahren, was die Ermittler rausfinden konnten.
Die haben wahrscheinlich die Vermutung, dass diese zwei Täterinnen gefasst wurden.
Die Hoffnung vor allem. Mhm. Und deswegen sitzen sie jetzt gemeinsam mit den zwei Beamten an einem Schreibtisch. Es ist auch wieder diese typische, graue, triste Verhörraumatmosphäre da, die man auch aus Krimis kennt und die ihr auch, wie gesagt, in den Vernehmungen auf YouTube sehen könnt. Und es ist jetzt 16 Uhr, als einer der Cops die beiden begrüßt. Sie haben ihnen Neuigkeiten zu erzählen, sagt er. Sie haben nämlich mehr über Sherrys Entführung herausfinden können. Eine halbe Stunde vergeht jetzt, die Stimmung ist recht gelöst und Sherry lacht auch sehr viel. Sie scheint sich gut mit dem Polizisten zu verstehen und man muss sagen, sie kennt die ja auch gut, weil in all den 3 Jahren hatten die immer wieder regelmäßig Kontakt. Sie haben immer mal wieder was nachgefragt und waren auf der Suche nach den Täterinnen und deswegen kennen die sich einfach schon auch auf einer ganz anderen Ebene.
Ja, es ist fast so eine freundschaftliche Atmosphäre und die stellen ihr auch viele Fragen und sie hat ja auch nicht immer auf alles eine Antwort und dann sagt sie immer, oh, es tut mir voll leid, weil es ja, es ist einfach auch schon lange her und die Polizei ist sehr verständnisvoll. Also es ist von beiden Seiten sehr, sehr nett, dieses Gespräch.
Und dann zeigen die Ermittler Sherry Bilder. Und zwar Bilder von unterschiedlichen Orten. Das sind alles Orte, die sie dann wiederum mit den Beschreibungen vergleichen, die Sherry von der Wohnung ihnen gegeben hat, in der sie festgehalten wurde. Und am Ende kommen die Ermittler zu dem Ergebnis, das hier ist die Wohnung, in der sie festgehalten wurde. Sie haben die Wohnung gefunden. Und wir können auch mal ganz kurz reinhören in diese Vernehmung und merken jetzt mal, wie Keith und Sherry reagieren.
No, do you want to know if it's like the same height?
Well, the type of window, the wall itself, anything from these photos that make you believe that this was where you were being held?
I feel like this wood paneling is too thick, but I mean,
you mean this
there
way?
Was wood paneling, but I can't remember something like that being there, and I don't remember.
So one of the things that we always noted in the like the bathroom description is just the weird layout of the bathroom. So do you remember the layout of the bathroom?
Yes. Well,
let's talk about the description. Best description, and then we'll start showing some.
But there's door, toilet, sink, tub. Is that what you mean?
So, yeah. So you walk in the door. First, there's a toilet.
Yes.
On the right or which side?
If I'm.
She's a word. It's been a while. Just in general.
I am. I don't know.
But whatever, you walk in the door, on one left or right, you have a toilet, then...
I want to say... What? I'm sorry.
That's fine.
I want to say toilet on the left.
Ja, also Keith, finde ich zumindest, wirkt total, auch wenn man das Ganze sich anschaut, total erleichtert, aufgeregt, fast auch so neugierig. Mhm. Er will endlich erfahren, was passiert ist. Endlich kann auch Gerechtigkeit verübt werden und er kann es gar nicht erwarten, dass seine Frau nun erfährt, wer dahinter steckt. Sherry hingegen wirkt eher zögerlich. Während die Polizisten sich nämlich total sicher sind, den Ort gefunden zu haben, zweifelt Sherry an den Bildern.
Ja, sie sagt viel, das sieht jetzt ähnlich aus, aber ich glaube, das war ein bisschen anders dort, wo ich war. Und
der Boden ist komisch.
Genau.
Sie finden immer so ein paar Details an den Bildern, die nicht passen.
Ja, man hat eigentlich das Gefühl, dass sie nicht glaubt, dass das der Ort ist.
Mhm. Und dann schlägt die Stimmung komplett um. Einer der Polizisten sagt jetzt zu beiden, dass alle Spuren zu einer bestimmten Person geführt haben. Und jetzt sind die Beamten auch nicht mehr so freundlich. Sie sind bestimmt. Sherry und Keith scheinen recht verwirrt. Sie wissen nicht so richtig, was hier vorgeht. Sie merken nur, irgendwas muss es geben, was die Polizei bereits weiß, was sie jetzt aber auch nur ganz langsam ihnen offenbaren. Und jetzt schauen die Ermittler Sherry an und fragen sie, ob sie möchte, dass ihr Mann Keith den Raum verlässt für die nächsten Minuten. Sherry verneint. Sie sagt, nein, Keith soll hier bleiben. Sie fragen dann noch mal ein paar Mal nach und sagen wirklich immer, Sherry, Keith kann ruhig raus. Wir können es dir auch alleine erzählen, wenn dir das lieber ist. Und sie sagt aber immer wieder, nein, Keith soll bleiben. Und dann sagen die Ermittler, wir geben euch jetzt ein paar Minuten Bedenkzeit und kommen dann wieder. Die Cops verlassen jetzt den Raum der Vernehmung und lassen Sherry und Keith alleine. Die Kamera aber läuft weiter und registriert jetzt alles, was passiert. Es ist jetzt 16.30 Uhr und Sherry greift direkt zu den Taschentüchern auf dem Tisch. Dann beugt sie sich nach vorne und flüstert Keith etwas ins Ohr. Und ihre Stimme überschlägt sich dabei. Sie hat mir das Leben gerettet, sagt Sherry. Offenbar spricht sie nämlich jetzt von einer der beiden angeblichen Entführerinnen und sagt Keith auch, dass sie nicht will, dass die Frau festgenommen werde, denn diese Frau habe ihr bei der Flucht geholfen und sei der einzige Grund, dass Sherry noch ihre Kinder sehen könnte. Keith versteht das alles nicht. Die Frau hat sie ja trotzdem entführt am Anfang, ja. Also auch wenn sie die am Ende gerettet hat, und ist sie ja trotzdem eine Täterin.
Kommt ja jetzt aus dem Nichts. Also auf einmal sagt sie,
nach drei Jahren,
mich gerettet, ich will die schützen. Das ist total merkwürdig.
Ja, er guckt sie sehr verwirrt an und sagt so, hey, was ist denn los? Erzähl doch, was du weißt. Sherry hingegen pocht aber immer weiter darauf, nein, ich will nicht, dass die Polizei irgendwas aufdeckt. Und daraufhin sagt Keith dann, ich kriege jetzt hier langsam Angst. Gib doch einfach zu, was du weißt. Es wird sich doch eh alles klären.
Ja, verständlich, weil es macht einfach gar keinen Sinn, dass sie jetzt nicht mehr will, auf einmal, dass die Entführung aufgeklärt wird.
Ja. Und jetzt kommen die Cops auch wieder zurück in den Raum der Vernehmung und sie bieten Sherry erneut an, dass Keith rausgeschickt werden kann. Sherry verneint aber wieder, sie winselt eigentlich nur noch und spricht nun immer wieder von der Entführerin, die ihr das Leben gerettet habe. Ich will nicht, dass ihr sie findet, sie ist der Grund, dass ich meine Kinder jeden Tag sehe, flüstert Sherry. Die Cops, die ganze Zeit total sensibel und vorsichtig waren, wirken jetzt das erste Mal richtig genervt. Und dann sagt der Ermittler, keine Sorge, wir werden die Frau nicht finden. Was er ihr nicht sagt, ist, dass es sie gar nicht gibt. Denn in Wirklichkeit suchen die beiden Ermittler schon lange nicht mehr nach zwei mexikanischen Frauen. In Wirklichkeit suchen sie nur eine einzige Frau. Diese eine Frau steckt hinter der Entführung. Und diese Frau ist blond, engelsgleich, könnte man sagen, und heißt Sherry Papini.
Oh, ja, ich glaube, es wird Zeit, dass wir euch jetzt ein bisschen aufhören, an der Nase herumzuführen.
Mhm.
Und dass wir euch erzählen, was wirklich passiert ist. Was wir euch nämlich verheimlicht haben bisher, ist, dass schon von Beginn an einige der Beamten Zweifel an der Geschichte von Sherry hatten. Einige Dinge haben einfach nicht gepasst und vielleicht sind euch die auch schon so ein bisschen aufgefallen. Angefangen hat das Ganze nämlich mit der Geschichte des Menschenhandels. Normalerweise werden, wenn jüngere Frauen entführt, klar, man kann jetzt argumentieren, dass Sherry irgendwie sehr jung aussah und jünger
gewirkt hat. Auch noch jung
hat.
War eigentlich.
Ja, aber also normalerweise im Menschenhandel werden eher Mädchen entführt. Mm. Und dann werden auch meistens nicht Frauen entführt, nach denen dann ganz Amerika sucht. Weil das wäre ja für die total kontraproduktiv, beziehungsweise würde ja die ganze Organisation gefährden. Und dann gibt es noch einen Blogbeitrag aus dem Jahr 2003, der Sherrys Geschichte in einem ganz anderen Licht dastehen lässt. Eine weibliche Nutzerin behauptet in diesem Blogbeitrag, in der Highschool von einer Gruppe Latinos angegriffen worden zu sein. Nachdem sie sich gewehrt und einem Mädchen die Nase gebrochen habe, sei sie von der Schule verwiesen worden. Ihr Fehler war laut ihrer Aussage, dass sie keine Drogen nehme, weiß wäre und stolz auf ihr Blut und ihre Herkunft ist. Also, man muss hier sagen, das ist einfach rassistischer Dreck, der dort geschrieben wurde.
Das ist nämlich nie passiert, so wie es geschrieben wurde.
Und also zu schreiben, stolz auf ihr Blut und ihre Herkunft, das ist übelst rechts.
Ja.
Also diese Aussage ist ja in vielen Punkten rassistisch. Also hier die Unterstellung, dass diese Mädchen Drogen nehmen würden, dann, dass sie sagt, ihr Fehler wäre es, weiß zu sein, und dann halt dieser Satz, ich bin stolz auf mein Blut und meine Herkunft.
Also sie lässt sich selber als Opfer dastehen. Sie sagt, ich bin angegriffen worden, weil ich keine Latino-Frau bin. Und ja, die wollten mich verprügeln dafür.
Ja, und ja, sie ist halt unglaublich rassistisch in dieser Aussage und unterstellt diesen Mädchen einfach auch sehr viel aufgrund ihrer Herkunft. Die Nutzerin, die das schrieb, ist eine gewisse Sherry Grave. Grave ist wiederum Papinis Mädchenname. Dieser Post lässt jetzt die Beamten diese Behauptung von Sherry, dass sie ausgerechnet von zwei Latino-Frauen entführt wurde, sehr hinterfragen. Die Polizei grübelt jetzt darüber, ob es vielleicht sein könnte, dass Sherry ihre Entführung inszeniert habe. Hat sie sich das vielleicht alles nur ausgedacht, um gegen Menschen mit einem hispanischen Background zu hetzen? Sherry selbst streitet das aber ab. Sie sagt, sie habe diesen Blogpost niemals geschrieben. Es gibt aber auch noch andere Hinweise, die darauf hindeuten, dass Sherry, sagen wir mal so, gewisse Vorurteile hat. Auf ihrem Pinterest-Account hat sie vor ihrer Entführung Memes geteilt. Und in diesen Memes hat sie sich über Muslime und Migranten lustig gemacht. Also, was wir jetzt schon merken, ist, dass Sherry
ziemlich rassistisch unterwegs war.
Und es wird jetzt auch immer mehr über Sherrys Vergangenheit bekannt. Die Ermittler finden heraus, dass Sherry vor ihrer Ehe mit Keith bereits einmal verheiratet war. Und als die Ermittler dann mit diesem Ex-Mann sprechen, ist das ein sehr interessantes Gespräch. Weil Sherry habe ihrem damaligen Mann erzählt, dass sie als Kind von ihrer Familie missbraucht wurde. Und das ist nicht der einzige Mensch, der von diesem Missbrauch gehört hat. Auch ein anderer Ex-Freund erzählt der Polizei, dass Sherry gegenüber ihm mehrmals von Missbrauch gesprochen habe und am Ende sogar den Ex-Freund selber beschuldigt hat, diesen Missbrauch getan zu haben, was nie passiert ist. Und dieser Ex-Freund sagt, Sherry sei hungrig nach Aufmerksamkeit und deshalb erzähle sie Lügen. Sie habe sogar einmal behauptet, sie könne surfen, und als sie dann alle zusammen gemeinsam ans Meer gefahren sind, habe sie einfach eine Herzattacke vorgetäuscht, um nicht aufzufliegen.
Ich finde diese Reihenfolge an Lügen jetzt irgendwie ein bisschen bizarr. Erst redet sie von Missbrauch, den sie irgendwie erfunden haben soll, und dann hat sie ja noch gelogen, dass sie surfen konnte.
Nein, aber das zeigt ja, dass sie einfach
kleine und große Lügen
viel lügt. Also, dass sie anscheinend viel lügt, um im Leben voranzukommen oder mit Problemen umzugehen. Auch andere Freunde sagen gegenüber der Polizei aus, diese behaupten, Sherry habe einen, ja, kann man sagen, kreativen Umgang mit der Wirklichkeit. Der Ex-Freund beschreibt Sherry auch als hungrig nach Aufmerksamkeit. Und auch in der Beziehung mit Keith hat sie oft gelogen. Und sie hat Keith emotional missbraucht. Sie war dominant, hat ihn herumkommandiert und ist immer wieder ausgerastet. Das bestätigen auch andere Freunde von Sherry. Sherry scheint gut darin zu sein, falsche Realitäten zu schaffen. Und das, glauben die Polizisten, hat sie jetzt erneut getan.
Das Gespräch mit der Polizei ist also eigentlich eher eine Vernehmung als ein aufklärendes Gespräch. Und niemand anderes als Sherry selbst wird hier gerade als Hauptverdächtige vernommen. Und jetzt lässt einer der Beamten endlich einen Namen fallen. James Reyes. Er erzählt nämlich, die DNA dieses Mannes, also von James Reyes, hätte sich an der Unterwäsche befunden, die Sherry während der Entführung getragen hatte. Die Bombe ist also geplatzt. Denn tatsächlich ist es so gewesen, damals haben die Polizisten direkt auch DNA von Sherrys Klamotten genommen, unter anderem auch von ihrer Unterwäsche. Und an dieser Unterwäsche war männliche DNA. Das hat natürlich auch nochmal ihren Verdacht bestärkt, dass irgendwas an der Geschichte nicht stimmen kann. Auch nicht, dass 12 Frauen die Entführer sind, sondern dass da ja doch irgendwo auch ein Mann gewesen sein muss. Es war nämlich ganz klar auch nicht Keiths DNA. Die unbekannte männliche DNA haben sie dann in ihre Datenbank eingespeist. Und dann haben sie geschaut, was passiert. In ihrer Datenbank im Fall Sherry befinden sich unterschiedliche Samples von Leuten, die entweder aus Sherrys Umfeld sind und bereit waren, ihre DNA abzugeben, oder eben von Kriminellen. Zwar gab es dann kein klares Match,
Aber bei einem Mann gab es Überschneidungen. Überschneidungen, die eine Verwandtschaft zur gesuchten Person nahelegen lassen. Dieser Mann wiederum hat zwei Söhne. Und einer dieser Söhne hat mit Sherry einmal ein AOL-E-Mail-Account geteilt. Das konnten die Ermittler rausfinden. Und sein Name ist James Reyes, ein weiterer Ex-Freund von Sherry.
Ich wollte gerade sagen, der hat nicht nur einen E-Mail-Account mit ihr geteilt, glaube ich.
Nee, das haben die Ermittler dann auch rausgefunden. James war mal in einer Beziehung mit Sherry. Wir haben uns auch mal ein paar Fotos von ihm angeschaut, auch mal hochgeladen für euch.
Ist ein Unterschied zu Keith, würde ich sagen.
Ja, ziemlich genau das Gegenteil fast eigentlich.
Ja.
Zottiger Bart, krause Haare, ein bisschen pummelig.
Ja, er sieht fast, also auf den Fotos sieht er ein bisschen wahnsinnig aus. Er guckt ja auch so ein bisschen wirr in die Kamera. Ist eher so ein Holzfäller-Typ, würde ich sagen.
Ich finde, er sieht aus wie eine Mischung aus einem Basketballer und Hagrid von Harry Potter.
Ja, das sehe ich.
Oder ein Rapper. Irgendwie so eine Mischung aus verschiedenen Sachen, die ich gerade im Kopf habe. Auf jeden Fall ist es ihr Ex-Freund und den konfrontiert jetzt die Polizei mit den neuen Erkenntnissen. Und ja, der erzählt ihnen alles. Er erzählt, dass er und Sherry Freunde seien, seitdem sie 14 sind. Später sind sie dann zusammengekommen, hatten sich fast mal auch verlobt. Vor einiger Zeit hat Sherry dann außerdem auch wieder den Kontakt zu ihm hergestellt und habe ihm erzählt, dass Keith sie schlagen würde und auch sie vergewaltigen würde. Sie hätte das bereits auch, sagt sie, der Polizei berichtet, Keith angezeigt, aber die würden nichts machen. Das stimmt übrigens nicht. Also
nee.
Weder gab es die Anzeige, noch konnte irgendwie bewiesen werden, dass diese Vorwürfe der Vergewaltigung stimmen.
Genau, und James packt jetzt aus. Er erzählt der Polizei, was wirklich passiert ist. Er hat zusammen mit Sherry die Flucht geplant. Weil Sherry hat ja gesagt, sie muss fliehen, sie muss ihren Mann verlassen und er hat ihr dann geholfen. Dafür hat ein Freund von James Sherry mit dem Auto in Reading abgeholt. Hier hat sich Sherry dann auf den Rücksitz gelegt, damit sie niemand sieht. Und sie ist jetzt 11,5 Stunden lang in diesem Auto gefahren, bis sie nach Südkalifornien gekommen sind. Hier wohnt nämlich James. Sein Haus ist übrigens genauso eingerichtet, zufälligerweise, wie Sherry auch den Ermittlern die Wohnung der beiden Entführerinnen beschrieben hat. Also sie hat auch, was vielleicht nicht so smart war, einfach das Haus beschrieben, in dem sie tatsächlich die ganze Zeit war, nämlich von ihrem Ex-Freund.
Aber das ist ja auch ein Trick, den man beim Lügen anwenden sollte, dass man sich in der Lüge immer noch an einer Wahrheit orientiert.
Ja.
Und natürlich fällt es ihr viel einfacher, wenn sie sein Auto beschreibt und die Fahrt so einigermaßen beschreibt und dann auch noch das Zimmer mit den konkreten Gegenständen. Sie sagt ja jetzt auch, da sind irgendwie, da war ein Wandschrank drin, Tisch und so weiter. Das passt alles haargenau. Das macht es natürlich einfacher, die Lüge weiter auszuführen.
Ja, aber Sherry hat nicht in diesem einsamen Zimmer geschlafen und durfte nicht auf die Toilette gehen und so. Das hat sie sich alles ausgedacht. Stattdessen hat sie auf James' Couch geschlafen. Und man könnte jetzt natürlich auch irgendwie denken, dass Sherry und James dann auch irgendwie ihre Liebesbeziehung wieder aufleben lassen haben. So soll es nicht gewesen sein, also es soll nicht zu Sex gekommen sein, aber Sherry hat anscheinend James die ganze Zeit versprochen, dass die beiden wieder zusammenkommen würden. Die DNA auf Sherrys Unterwäsche ist deshalb auch kein Sperma, sondern sie ist wahrscheinlich dann übertragen worden, als James Sherrys Klamotten gewaschen hat, also einfach ganz normale DNA.
Mhm.
Der Grund, warum Sherry dann irgendwann nach Hause gekommen ist, ist folgender. Sie hat ihre Kinder einfach vermisst. Und dann hat sie gesagt, jetzt möchte ich zurück nach Hause kommen. Was ich dabei irgendwie auch schockierend finde, sie fährt nach Hause, als sie ihre Kinder vermisst. Das zeigt auch, wie narzisstisch sie ist. Mhm. Aber sie macht sich ja vorher keine Gedanken darüber, dass ihre Kinder sie vorher schon vermissen. Also sie fährt ja nicht nach Hause, weil sie denkt, oh Gott, meine Kinder brauchen mich, sondern sie fährt nach Hause, weil sie ihre Kinder braucht.
Ja, und vor allem hatte sie eigentlich auch geplant, viel länger bei James zu bleiben. Sie wollte, glaube ich, irgendwie über mehrere Monate dort verharren, um diese Entführung noch realistischer erscheinen zu lassen und alle irgendwie noch mehr in Angst und Schrecken zu versetzen. Und vor allem, was du gerade schon meintest, es ist ja trotzdem ein Trauma für die Kinder. Ja. Die haben ihre Mutter verloren, kurzzeitig. Die hatten kurz den Gedanken, dass die Mutter entführt wurde, 3 Wochen lang in der kompletten Hölle gewohnt.
Ja, aber wir merken ja schon, bei Sherry dreht sich alles um Sherry.
Mhm.
Und ich glaube, was ihre Kinder gefühlt haben, war ihr in dem Sinne egal, sondern es war eher so, ah, jetzt möchte ich zurück, jetzt ist Thanksgiving, jetzt bring mich zurück. Und das hat der Kumpel von James dann auch gemacht. Der hat sie tatsächlich einfach wieder zurückgebracht und sie dann rausgelassen. Und diese ganzen Ketten und so, das hat sie selber inszeniert. Aber natürlich, das ist jetzt die große Frage, was ist denn mit diesen Folterungen, was ist mit den Wunden? Also es waren ja nicht nur Ketten da, sie hatte ja eigentlich sehr viele Sachen, die auch bewiesen haben, dass ihre Geschichte stimmt. All das können die Polizisten auch erklären. Sherry hat das nämlich alles selber geplant. Also sie hat zum Beispiel nur sehr wenig gegessen, um abzunehmen. Und dann hat sie James gebeten, ihr die Haare abzurasieren, damit die Entführung auch authentischer wirkt. Den Nasenbruch hat sie sich zum Beispiel selber auch zugefügt. Sie hat sich mit einem Hockeyschläger so doll ins Gesicht gehauen, dass sie sich die Nase gebrochen hat. Gott. Genauso mit den blauen Flecken. Das hat sie sich alles selber zugefügt. Es gibt natürlich auch noch das Brandmal. Das konnte sie sich nicht selber zufügen.
Da hat sie dann James drum gebeten, das zu tun.
Ja.
Also James hat sie auch teilweise geschlagen auf Bitten von Sherry.
Ja, und James wollte ihr dieses Brandmal nicht zufügen, sagt er zumindest. Und sie hätte ihn dann aber immer wieder dazu gedrängt und hat gesagt, dass es eine bestimmte Bedeutung für sie hätte. Und so kam es, dass sie diese ganzen Wunden hatte, dass sie diese ganzen angeblichen Beweise hatte. Und die Polizei hat das ja alles jetzt aufgearbeitet. Die haben genau rausgefunden, was ist da passiert. Und sie konfrontieren jetzt in dieser Vernehmung Sherry und Keith mit den Aussagen von James. Sie sagen außerdem, dass sie James mit einem Lügendetektortest getestet haben und dass er den Lügendetektortest bestanden hat. Sie haben auch James' Telefonate abgehört, das Auto untersucht, Bekannte von James gesprochen und alles, was er sagt, scheint zu stimmen.
Also das Ding ist, nicht nur James hat das bestätigt, sondern auch unterschiedliche Leute, die in diesem Haus gewohnt haben, haben Sherry dort gesehen.
Ja.
Also es ist auch eine irgendwie teilweise sehr gut ausgeführte Lüge und ein gut ausgeführter Plan.
Ja.
Und dann gibt's aber auch so richtige Fehler.
Ja.
Also das Einzige, was ein bisschen ärgerlich ist, ist, dass James' Bruder, der ja auch mit zum Hauptzeugen werden könnte in dieser ganzen vorgetäuschten Entführung, der ist, nachdem er das alles gemacht hat, gestorben.
Ah,
das heißt,
okay.
Er konnte nicht mehr aussagen, aber es reicht trotzdem aus.
Ja.
Also alle anderen Menschen, die in diesem Haus waren, ich glaube sogar auch James' Mutter, haben bestätigt, dass Sherry dort war.
Das heißt, Sherry und Keith sitzen jetzt in diesem Verhörraum und sind konfrontiert mit der Wahrheit. Mit der Wahrheit, dass Sherry alles inszeniert hat. Die reagieren da relativ unterschiedlich drauf. Sherry vergräbt ihr Gesicht in den Händen und stellt sich wieder so ein bisschen als Opfer da, jault eigentlich nur noch. Und Keith sitzt einfach nur wie versteinert da. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt auch nochmal ganz kurz in diese Situation rein.
The DNA came back to James Reyes.
The DNA that was on you belongs to James Reyes.
He's been on a polygraph. We talked to everybody around him. We have the rental agreements, phone rental, the car rental agreements. We have everything that says that he said he told the truth.
That's James' brother.
No.
I know you're scared.
I cannot believe that it is James.
I can't believe James told us the truth. You called James to pick you up. You mailed him a letter with your address. You used a burner phone to call another burner phone for James to come and get you.
You're saying since your marriage you haven't called James?
No, I haven't called James.
There's phone records though that you do. You did. The phones don't lie. The DNA doesn't lie, Sherry.
His polygraph doesn't lie.
So you can go a couple different directions now.
His story.
I've already told you lying to me is a crime. So you walk out the store telling lies, and that's a crime.
I think we need my lawyer.
Ja, man merkt ja jetzt auch, wie Sherry zu dem Punkt kommt, dass sie am Ende sagt, ich glaube, wir brauchen mal einen Anwalt. Und eigentlich sagt sie das auch zu Keith. Und Keith, das habt ihr jetzt nicht gesehen, dreht sich einfach nur weg. Dann steht er auf und geht aus dem Raum.
Ja. Er, das finde ich so krass, diesen Moment.
Mhm.
Irgendwann reicht es ihm, er hört noch zu. Er merkt noch, wie Sherry teilweise sich auch hatte ich die irgendwie das Gefühl, sich schämt und sich ihr Gesicht verstecken will, richtig physisch in die Hände legt und sich ganz klein macht und weint.
Sie hat erstaunlicherweise auch, als sie das erste Mal davon berichtet hat, was ihr passiert ist, hat sie auch darum gebeten, dass sie die Augen schließen darf und hat sich auch die Hände vors Gesicht gelegt. Und ich glaube, das ist von ihr eine Methode, damit man nicht so doll ihre Gefühle sieht.
Ja, oder sieht, wie sie angestrengt sich eine Lüge ausdenkt.
Ja.
Also wenn du jemand nicht in die Augen gucken musst, während du was erzählst, dann glaube ich, fühlst du dich auch sicherer beim Lügen.
Mhm.
Aber jetzt ist all das aufgeflogen und ja, Sherry fordert am Ende halt eben einen Anwalt. Sie sagt auch ganz oft, dass sie so dumm war. Warum war sie so dumm? Das sagt sie schon öfter.
Sie sagt, warum sie so dumm war mit anderen Männern. Weil sie gibt dann nur zu, am Ende gibt sie nur zu, mit anderen Männern Kontakt gehabt zu haben. Sie sagt auch zu der Polizei, das war mein einziger Fehler. Ich habe mit anderen Männern geschrieben. Als ob jetzt ihr Betrug der Fehler wäre.
Genau. Also sie sagt eigentlich die ganze Zeit nur, boah, ich bin so dumm. Und sie sagt auch, oh mein Gott, es war wirklich James. Ich kann es nicht glauben.
Ja, sie switcht es dann so, als ob er das alles inszeniert hätte oder wirklich die Entführung durchgeführt hätte, eher.
Man merkt einfach, in ihrem Kopf rattert es und sie versucht hier noch irgendeine Geschichte sich auszudenken, die sie aus dieser für sie ja sehr, sehr schlechten Situation nochmal herausmanövrieren könnte. Keith, muss man sagen, ist eigentlich das Opfer dieser Geschichte. Er wurde am meisten von seiner eigenen Frau reingelegt und nachdem die Vernehmung vorbei ist, unterhält er sich auch noch eine Weile mit einem der Cops. Er wirkt auch irgendwie überraschend gefasst in diesem Gespräch. Er scheint auch schon die Wahrheit zu akzeptieren. Vielleicht hat er sie auch schon immer so ein bisschen gewusst. Er hatte ja schon immer auch das Gefühl, mit Sherry stimmt auch irgendwas nicht. Aber er fragt auch, wie er überhaupt mit so einer Situation umgehen soll. Er wirkt irgendwie schon so in sich erschüttert, finde ich, weil er sich so verarscht fühlt einfach. Ja. Das sagt er auch. Also er wurde über Jahre hinweg belogen.
Du musst dir vorstellen, deine eigene Frau wird angeblich entführt und am Ende hat sie das mit ihrem Ex-Freund inszeniert.
Das ist unfassbar.
Mit ihrem, also das ist so unglaublich.
Und er hat sie auch während dieser ganzen Zeit unterstützt und verteidigt. Also er hat sie von der Polizei auch teilweise abgeschirmt, um ihr Ruhe zu geben, Kraft zu geben. Er hat viele der Termine übernommen, er hat den Kontakt mit der Polizei übernommen. Er war der pflegende, kümmernde Ehemann, der froh war, dass seine Frau wieder zurück ist und dem 3 Jahre lang alles daran gelegen war, diese Sache aufzuklären.
Ja. Und dann die haben auch 2 Kinder, ne?
Ja, das ist unfassbar. Und dann war es einfach seine eigene Frau.
Ja.
Ja, er fühlt sich in dem Moment auch schlecht, sagt er, dass er Sherry einfach nach Hause fahren lässt. Also sie wird noch nicht direkt verhaftet, sondern sie darf nochmal zurück. Und
die haben noch nicht genug Beweise, genau. Sie müssen das jetzt erst noch, also das, was James gesagt hat, müssen sie noch wirklich beweisen können, um eine Anklage zu festigen. Weil Sherry hat ja nicht gestanden.
Und dazu kommt es auch später noch, aber zwischenzeitlich kann Sherry nochmal zurück zu den Kindern fahren. Keith ist in diesem Moment sehr überfordert. Er fragt sich, kann er diese Frau zu seinen Kindern lassen? Tut sie denen jetzt irgendwas an? Haut sie mit denen ab? Ist sie überhaupt psychisch in der Lage, bei ihren Kindern zu sein? Also sollte sie in dem Umfeld der Kinder sein? Und der Cop sagt auch darauf hin, dass er ihm keine Ratschläge geben könne. Er weiß nämlich selbst nicht, wie es jetzt weitergeht. Keith sagt auch, dass er nur wisse, dass es für ihn auf jeden Fall nicht gemeinsam mit Sherry weitergehen wird. Er entscheidet sich in diesem Verhörraum noch, dass er sich trennen wird. Die nächsten 2 Jahre bereitet die Polizei die Anklage gegen Sherry vor. Daran sieht man auch nochmal, wie viel mehr das an Zeit noch benötigt.
Ja, die haben wahrscheinlich auf ein Geständnis von ihr gehofft. Also da haben sie ja auch versucht, sie hinzutreiben in diesem Verhörsaal. Hat sie denen aber nicht gegeben. Also sie sagt ja am Ende die ganze Zeit, dass sie glaubt, ihr Ex-Freund hat das noch gemacht.
Genau, am 3. März haben sie aber genug. Am 3. März 2022, also erst vor ungefähr einem Jahr, wird Sherry verhaftet. Und nur einen Monat später gesteht Sherry dann vor Gericht in Sacramento, dass sie ihre eigene Entführung tatsächlich vorgetäuscht hat. Das Geständnis ist Teil eines Deals, deswegen hat sie es überhaupt erst abgegeben. Und in ihrem Statement sagt sie, Zitat, "Ich bin der Lüge schuldig. Was getan wurde, kann nicht rückgängig gemacht werden. Es kann nicht ungeschehen werden. Der Richter verurteilt sie daraufhin zu einer Haftstrafe von 1,5 Jahren und Sherry muss außerdem $150.000 für die Suchaktion zurückzahlen und $128.000 erstatten, die sie als Invaliditätszahlungen erhalten hat. Also neben dem Geld für Therapie auch noch das Geld für dafür, dass sie nicht mehr arbeiten konnte und einfach geschädigt wurde durch diese Tat. Dass Sherry aber imstande ist, für diese Umsummen aufzukommen, glaubt der Richter nicht. Zitat, es sei denn, sie gewinne im Lotto, sagt er. Das heißt, Sherrys Leben ist sozusagen ein Leben in Schulden, was sie von nun an führen wird. Ein Monat nach dem Urteil reicht Keith die Scheidung ein. Und er besteht auch auf das volle Sorgerecht für die Kinder.
Ja, gut so.
Ich finde auch. Also zumindest braucht Sherry erstmal eine lange Zeit, um psychologische Betreuung zu erhalten, Therapie zu machen, das aufzuarbeiten. Und irgendwas ist ja in ihr, dass sie das alles...
Ja, und wenn sich halt jemand selber den Rücken verbrannt hat, ne, weißt du ja nicht, was der bereit ist zu tun, um irgendwie Mitleid, das zu kriegen, was er haben will. Oder Mitleid zu kriegen, ja.
Ja, ihr ging es ja um Mitleid durch ihre Mitmenschen, um Aufmerksamkeit auch definitiv. Mhm. Sie war danach ja auch im Mittelpunkt des Geschehens. Ja. Über sie wurden Artikel geschrieben. Und sie hat ja auch Geld dadurch bekommen. Also sie hat vieles bekommen, wo man denken könnte, dass sie es darauf abgesehen hat. Vor allem auch den vollen Support durch ihren Ehemann. Aber dieser Support endet jetzt. In seinem Scheidungsantrag schreibt Keith, Zitat, jetzt, da ich die Wahrheit erfahren habe, wie sie sich in der Einigungsvereinbarung widerspiegelt, die sie mit der US-Staatsanwaltschaft in Sacramento getroffen hat, muss ich entschlossen handeln, um meine Kinder vom Trauma ihrer Mutter zu schützen und Stabilität und Ruhe in ihr Leben zu bringen. Was aber weiterhin bleibt, und Linda, finde ich auch spannend, mal mit dir zu diskutieren vielleicht auch, ist die Frage, warum genau hat Sherry das überhaupt gemacht? Wir haben ja gerade schon angedeutet, es geht ihr wahrscheinlich um Aufmerksamkeit, es geht ihr vielleicht auch um Geld.
Ja, einige haben das tatsächlich ja spekuliert, haben irgendwie gedacht, weil sie hat ja wirklich viel Geld bekommen.
Mhm. Also, Spendenzahlungen.
Ja, also insgesamt hat sie, glaube ich, vom Staat um die 130.000 Dollar bekommen und auch Spenden im Wert von 50.000. Also das ist ja wirklich viel Geld.
Total. Aber diese Antwort, warum sie das getan hat, die hat sie nie wirklich gegeben. Mhm. Also im Prozess wurde das nicht wirklich geklärt. Es wurde geklärt, dass sie daran schuld ist und das selber alles initiiert hat. Aber was ihr Hauptmotiv war, das hat sie nie wirklich gesagt. Naheliegend ist auf jeden Fall, dass es ihr um Aufmerksamkeit ging. Also sie hat ja auch schon früher Lügen erfunden, Blog-Einträge geschrieben. Mhm. Andere haben sie als, Zitat, hungrig nach Aufmerksamkeit beschrieben.
Ja, und wir haben ja auch am Anfang darüber gesprochen, dass Keith kurz bevor Sherry verschwunden ist, rausgefunden hat, dass sie mit anderen Männern geschrieben hat, mit ihrem Ex-Freund geschrieben hat, ne? Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Verschwinden, also dass ihre angebliche Entführung auch für sie eine Riesenlüge war, um ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen. Weil Keith hatte ja dann Mitleid mit ihr, hat sich um sie gekümmert. Auf einmal war total vergessen, dass sie mit anderen Männern geschrieben hat. Also ich glaube, Sherry ist einfach, weißt du, hast du das schon mal gehabt, dass du so eine kleine Notlüge gemacht hast, weil das Leben dadurch leichter wurde? Bei ihr ist es einfach so gewesen, sie hat gelogen, um sich ihr Leben einfacher zu machen. Und sie hat einfach die allergrößte Lüge überhaupt inszeniert.
Mhm. Was ich auch total krass finde, und das zeigt auch, dass sie die Aufmerksamkeit dann genossen hat, weil man könnte ja auch denken, okay, sie ist dann wieder zurückgebracht worden, das ist alles vorbei und sie genießt jetzt ihre Ruhe. Nein, sie hat weiterhin den Kontakt zur Öffentlichkeit und zu den Cops gesucht. Mhm. Also obwohl es nicht nötig war, hat sie selber immer wieder Kontakt aufgenommen, um den Ermittlern vermeintliche neue Details mitzuteilen, die ihr im Nachhinein noch eingefallen sind.
Ja.
Das befeuert ja nochmal die Suche auch nach den Täterinnen. Also sie wollte scheinbar weiter diese Spielchen spielen und sie hat auch täglich die News- und Social-Media-Kommentare zu ihrem eigenen Fall gecheckt und gelesen.
Ja, und da kann man natürlich auch noch vermuten, dass es durchaus auch einen rassistischen Background hatte. Also dass sie ganz bewusst halt auch die Entführung so inszeniert hat, dass sie auch hispanischen Frauen oder hispanischen Menschen schaden wollte. Mhm. Und das hat ja extrem gut funktioniert, weil ihr Fall so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und dabei sind wir irgendwie dann wieder so ein bisschen beim Missing White Woman Syndrome, dass die Medien natürlich auch sehr stark auf Sherrys emotionale Geschichte eingegangen sind, die einfach geglaubt haben und dieses also auch sehr dankbar aufgenommen haben. Und das hat natürlich auch drastische Konsequenzen gehabt für viele hispanische Frauen, die erstmal unter Generalverdacht gestellt wurden.
Total, also das sind ja auch einfach Behauptungen, die erstmal total schlimm erscheinen. Also es war ja auch erstmal auch realistisch, wie sie es dargestellt hat mit ihren Verletzungen und so. Sie hat sich ja unfassbare Mühe gemacht, um diese Lüge glaubhaft erscheinen zu lassen. Ja, und deswegen finde ich es total realistisch, dass so viele auch ihr geglaubt haben. Aber es gibt tatsächlich eine Ähnlichkeit zwischen euch allen da draußen und Sherry Papini. Ich weiß, ihr habt gerade kurz Panik und denkt, dass wir jetzt euch alle als Psychopathinnen dastehen lassen wollen. Nein, ganz ruhig bleiben. Es gibt eine Ähnlichkeit zwischen euch allen und zwar, Sherry war ebenfalls wie viele von uns ein großer True-Crime-Fan. Ja. Sie hat True-Crime geliebt und Auch einen besonderen Film, der ist zwar nicht True Crime, jetzt mittlerweile finde ich, ist ja schon fast wie True Crime,
ja.
Aber in dem Moment war es eigentlich noch ein fiktionaler Film und ein fiktionales Buch, auf dem der Film ja eigentlich basiert. Und zwar ist es Gone Girl. Und vielleicht hat da auch schon die eine oder andere Person von euch dran gedacht. Das ist ein Film, der ist 2014 rausgekommen.
Also 2 Jahre, bevor einfach Sherry selbst ihre Entführung inszeniert hat.
Ja, und es hat so ziemlich genau den gleichen Plot.
Ich habe sofort daran gedacht, als ich diesen Fall das erste Mal gehört habe. Als ich dann angefangen habe, den Fall zu recherchieren, war ich schockiert darüber, wie viele Ähnlichkeiten es gibt.
Ja.
Also in Gone Girl, ist jetzt halt ein riesen Spoiler, ne? Aber gut, wenn ihr diese Folge gehört habt, in Gone Girl inszeniert ja auch einer Frau ihre eigene Entführung und tatsächlich verbringt sie ja dann zwischendurch auch die Zeit bei ihrem Ex-Freund.
Ja.
Es passt eigentlich alles, außer dass diese Frau dann auch noch ihren Ex-Freund ermordet. Aber so weit ist jetzt Sherry nicht gegangen.
Und vor allem wird auch die Hauptperson in Gone Girl, also der Ehemann, in den Mittelpunkt gestellt der Ermittlungen. Er muss in der Öffentlichkeit auftreten. Er merkt, wie alle sich von ihm abwenden und ihn unter Generalverdacht stellen. Ja. Und es ist auch ein Film darüber, wie es Menschen angeht, die plötzlich mit so einem Verdacht konfrontiert werden und die sich da irgendwie rauswinden wollen und nervös mit der Polizei kommunizieren. Und da sind so viele Ähnlichkeiten. Also
Keith, auch das Aussehen, ne? Also super Sherry krass. Sieht auch genauso aus wie die Hauptdarstellerin in dem Film Gone Girl. Also ist ja auch blond. Also nicht 1:1, Leo schüttelt gerade den Kopf, aber halt schon
Ähnlichkeiten, ja.
Dieses wunderschöne, perfekte und auch in diesem Film wird immer von der perfekten Frau gesprochen, die dann aber eigentlich als jemand ganz anderes herausstellt.
Total. Also es gibt unfassbare Parallelen und das war einfach auch ein Film, den Sherry gerne geguckt hat, von dem sie sich höchstwahrscheinlich auch hat inspirieren lassen.
Also ich bin mir unglaublich sicher, dass sie diesen Film geguckt hat und gesagt hat, genau das mache ich auch.
Ja. Das macht das nochmal so unfassbar manipulativ und psychopathisch auch tatsächlich.
Es ist verrückt. Also das ist für mich eins der Hauptmotive, Aufmerksamkeit und dass sie gedacht hat, sie macht genau das Gleiche wie diese Frau in dem Film.
Mhm.
So gruselig. Dieser Fall ist wirklich einer der weirdesten, verrücktesten, aber auch gruseligsten und schockierendsten Fälle eigentlich. Ich weiß, jetzt rede ich wieder in Superlativen, aber hallo, es geht einfach um eine Frau, die ihre eigene Entführung inszeniert hat.
Ich finde, und das ist wieder auch so ein Fall, nachdem man das Buch gelesen hat, Gone Girl, oder den Film geschaut hat, denkt man sich ja so, wow, mega krasser Plot.
Ja.
Da hat sich jemand was Gutes ausgedacht und es wirkt voll realistisch, wie der Ehemann reagiert und wie die Polizei gegen ihn ist und so. Boah, gutes Buch, toll. Und dann gibt's einfach diesen Fall in echt.
Ja.
Und da denke ich mir jedes Mal, holy shit, es wäre cool, wenn es mal so Harry Potter in echt geben würde. Warum muss man immer nur so negative Sachen nachmachen in echt? Also können wir mal versuchen, irgendwie.
Hagrid war doch drin im
Hagrid
Fall.
Hagrid war einigermaßen im Fall. Aber jetzt müssen wir nur noch Magie irgendwie hinkriegen in der Welt. Oder wir machen irgend so ein, was gibt's denn für coole Bücher, wo man sich wünschen würde, dass die mal in echt sind.
Ja, so schöne Bücher halt.
Oder schöne Filme.
Schöne Filme. The Notebook.
Ja.
Sowas.
Obwohl ich letztens irgendwann The Notebook gesehen habe und ich fand's sehr übergriffig die ganze
Echt?
Zeit. Ja,
vielleicht sollte
guck
ich mir
das doch mal mit einer aktuellen Perspektive auf so Datingverhalten und so. Also Konsens war dann am Anfang nicht so viel, würde ich sagen.
Oh.
Als er sich vom Riesenrad mit einer Hand hat fast fallen lassen, um die andere Person zu erzwingen, dass die auf ein Date mit ihm geht.
Ja, okay, schwierig. Aber jetzt mal weg von übergriffigen Verhalten zu einem übergriffigen Verhalten an euch, nämlich, dass wir euch zwingen, unsere Leos-Tipps zu gucken. Hast du einen Leos-Tipp?
Also Gone Girl natürlich. Gone Girl natürlich. Es ist jetzt nicht mehr so überraschend. Also es wird einen Plot-Twist geben, den ihr einfach jetzt schon kennt leider.
Mhm.
Aber ich finde, es lohnt sich trotzdem. Außerdem ist es von meinem Lieblingsregisseur David Fincher verfilmt worden.
Ja.
Und deswegen kann ich es euch allen ans Herz legen. Es ist einfach ein extrem guter Film, um denkt euch doch einfach, ist der Film zum Fall.
Ja, und halt,
die Verfilmungsfall.
Ich gebe jetzt einen Tipp, der ähnlich ist wie Gone Girl, falls ihr Gone Girl schon geguckt habt. Den habe ich, glaube ich, schon 3-mal im Podcast gegeben, aber wir merken, dass ihr vergesslich seid und wir sind vergesslich und es gibt neue Hörer und Hörerinnen. Der unsichtbare Gast. Das ist ja ein sehr ähnlicher Film, finde ich.
Hast du auf jeden Fall schon dreimal gegeben.
Ja.
Und ich habe es immer noch nicht gesehen.
Ja, siehst du?
Ich muss es dringend schauen.
Du hast ihn noch nie gesehen?
Nein.
Oh mein Gott, oh, ich würde gern, ich wäre gern du. Der ist so toll, dieser Film. Ja, ja, okay, siehst du, deswegen muss ich das nochmal sagen.
Und damit verabschieden wir uns und freuen uns auf euch nächste Woche wieder mit vielleicht wieder einem Fall, der einem Buch gleicht oder einem Film.
Ja.
Und falls euch das alles gefallen hat, falls ihr diesen Podcast mögt, dann supportet ihn doch sehr, sehr gerne, indem ihr uns folgt. Das ist unsere Belohnung in unserer Welt oder vielleicht teilt und so weiter, bewertet, was auch immer man machen kann, um diesen Podcast zu unterstützen. Und damit entlassen wir euch aus dieser Folge.
Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Cheers.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.